einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schiemens, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mein Name ist Sven Thielmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der St. Galler Kantonalbank in Deutschland und begrüße Herrn Schiemens, den Geschäftsführer der Sinngeber, hier heute bei uns recht herzlich zu unserem heutigen Interview. Die Sinngeber ist ein Unternehmen der gemeinnützigen Hoffnungsträgergruppe. Herr Schiemens, könnten Sie sich kurz vorstellen und danach auch die Firma?
Ja, also ich bin Andreas Schiemens, beschäftige mich seit vielen Jahrzehnten mit der Frage, wie man gesellschaftliche Werte fördern kann. Also ich komme so klassischerweise aus dem Bereich Fundraising von gemeinnützigen Organisationen, war aber auch viele Jahre im Wealth Management einer norddeutschen Bank und lebe in Hamburg mit meiner Frau, dem Hund und den 4 Kindern. Und tatsächlich haben wir Sinngeber gegründet aus der Hoffnungsträgerstiftung heraus, eine gemeinnützige Stiftung, hinter der eine vermögende Familie steht, die gesagt hat, sie wollen mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschaftliche Zwecke unterstützen. Und so kamen wir dann auf den Gedanken, unser Unternehmen Sinngeber zu nennen.
Und was ist genau Ihre Aufgabe dort?
Unsere Aufgabe ist es, ähnlich wie ein klassisches Multifamily Office, dass wir verschiedene Familien betreuen, die sich ausschließlich über uns bei Sinngebern philanthropisch engagieren. Das heißt, die ihr Geld geben, um gesellschaftliche relevante Projekte zu unterstützen. Und das machen wir tatsächlich für mehrere Familien, um deren philanthropisches Kapital zu bündeln und die richtigen Projekte zu suchen.
Bevor wir aber da direkt einsteigen wollen, eine kurze Frage auch nochmal zu Ihnen. Sie haben es kurz umrissen. Sie leben mit Ihrer Frau und 4 Kindern in Hamburg.
Ja.
Und Sie waren auch mal beruflich im Private Banking bei der Norddeutschen Landesbank,
ja,
wenn ich das richtig Vorfeld gelesen habe, bei der HSH.
Eine gänzlich unbekannte Bank.
Gänzlich unbekannt, genau, nein. Und jetzt sind Sie dort. Sie haben noch verschiedene andere Stationen gehabt, die sich eigentlich alle immer um dieses Thema.
Ja, richtig. Also tatsächlich habe ich schon in den 80er Jahren während des Studiums entdeckt, wie reizvoll es ist, wenn man sich für gesellschaftliche Themen, für gemeinnützige Projekte engagiert. Ich habe damals an der Hamburger Uni festgestellt, dass relativ wenig Arbeiterkinder in Statistik 1 und 2 saßen und fand, vielleicht sollte man Arbeiterkinder fördern und habe deshalb ein Jugendzentrum in Hamburg gegründet und bin damit tatsächlich so quasi vom Studium in die Gemeinnützigkeit gerutscht und habe dann Ende der 90er Jahre bin ich nach Berlin gegangen, um in einer gemeinnützigen Organisation zu arbeiten und quasi meine Ausbildung, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt, habe lange im Vertrieb gearbeitet, diese Ausbildung zu nutzen, um gesellschaftlich relevante Projekte zu finanzieren.
Und jetzt kümmern Sie sich hauptsächlich auch um das Thema Philanthropie. Philanthropie, ich würde Sie um etwas bitten. Können Sie das Wort, was es im Allgemeinen bedeutet, einfach nochmal uns genau erläutern?
Ja, also tatsächlich, als ich das erste Mal das Wort Philanthropie benutzt habe, das war damals tatsächlich bei der Bank, das ist auch schon fast 20 Jahre her, da war das Wort gänzlich unbekannt. Es gab sogar Menschen, die dachten, ich hätte mit Briefmarken zu tun. Mhm. Aber nein, tatsächlich ist es ein sehr altes Wort, was aus dem antiken Griechenland kommt. Und es geht darum, dass die erfolgreichen und mächtigen Menschen die Armen in der Gesellschaft unterstützen. Ganz grob übersetzt heißt Philanthropie so etwas wie Nächstenliebe, aber Menschenliebe oder Menschenfreund. Und das ist auch letztendlich der Kern dieses Begriffes, dass sich wirtschaftlich erfolgreiche Menschen mit ihrem Geld engagieren, um die Gesellschaft zu stärken. Das ist das, was ich unter dem Begriff Philanthropie zusammenfasse.
Und Sie haben von erfolgreichen Menschen, finanziell erfolgreichen Menschen gesprochen. Man sagt ja auch oft Vermögende. Mhm. Wie engagieren sich denn die vermögenden Menschen? Was können wir uns darunter vorstellen? Was bedeutet das?
Ja, das Engagement von vermögenden Familien, das sind ja in aller Regel Unternehmerfamilien, ist sehr vielfältig. Also es gibt einige, die sehr individuell fördern, das heißt, die spenden für gemeinnützige Projekte oder engagieren sich ehrenamtlich. Das kennen Sie hier sicherlich in Frankfurt auch, vielleicht in der Tafel als ehrenamtliches Engagement bei der Ausgabe von Essen oder vielleicht ganz klassischerweise, wie viele von uns ja auch durch Spenden. Andere wiederum haben das anders organisiert und geben aus ihrem Unternehmen heraus oder haben sogar eine Stiftung gegründet. Also es gibt sehr unterschiedliche Formen, sich zu engagieren.
Und wie helfen Sie dann dabei? Was ist denn Ihre Aufgabe von Ihrem Unternehmen?
Ja, unsere Aufgabe ist es erst einmal, Orientierung und Sicherheit zu geben. Dieser gemeinnützige Sektor ist wahnsinnig unübersichtlich. Wir haben in Deutschland, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, zwischen 600.000 oder 800.000 gemeinnützige Organisationen. Davon werden mindestens 250.000 Spenden sammeln. Das heißt, dieser Markt ist wahnsinnig unübersichtlich. Das ist das Erste, den richtigen Partner herauszufinden, um zu schauen, wer kann die Themen, die einer Familie besonders am Herzen liegen, wer kann das am besten unterstützen. Das ist das eine, was wir tun, Orientierung in dem Markt zu geben. Aber bevor wir das tun, versuchen wir auch mit den Familien herauszufinden, was sind eigentlich ihre Motive, warum? Warum wollen sie sich engagieren? Und ist das etwas, was vielleicht nur in der jetzigen Generation eine Rolle spielt oder vielleicht auch in der nächsten Generation? Also generationsübergreifende Philanthropie. Und wir haben auch wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, die gar keine Philanthropen sind und auch gar keine werden wollen und auch gar nicht müssen. Also da diese Orientierung zu geben, die Sicherheit zu geben, das ist eine unserer wichtigen Aufgaben.
Und Sie suchen dann auch die richtigen Partner aus. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, man gründet eine Stiftung und möchte dann, kann man ja auch den einen oder anderen Fehler machen.
Ne? Ja, da kann man sogar recht viele Fehler machen. Gerade dann, wenn wir haben eine Familie bei uns in der Betreuung, die hat nach dem Verkauf des Unternehmens eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftungsgründung musste relativ zügig gehen, damit dann auch schon die Mittel aus dem Unternehmensverkauf anteilig in die eigene Stiftung fließen. Und dann hat man sich erstmal für 3-4 Satzungszwecke für diese Stiftung festgelegt. Und nachdem das Unternehmen verkauft war, die Stiftung gegründet war, fing dieses Ehepaar auch an, sich selber erstmal am Markt zu orientieren. Also was wollen wir fördern und wie? Und da haben sie festgestellt, dass tatsächlich die Satzungszwecke nicht umfänglich genug waren. Es fehlten Themen, die ihnen am Herzen liegen. Deshalb glauben wir, bevor eine Familie eine Stiftung gründet, wäre es klug, erstmal sich in den Markt hineinzubegeben und einige Dinge auszuprobieren und danach erst gegebenenfalls die Stiftung zu gründen.
Mhm. Manche Leute stellen sich ja, oder Sie haben wahrscheinlich die Frage schon relativ häufig gehört, warum macht man das? Warum machen das sehr erfolgreiche oder vermögende Menschen? Die Antwort wird immer die gleiche sein, weil sie etwas zurückgeben wollen oder sehr häufig, weil sie helfen möchten. Aber ich würde die Frage gerne umstellen. Was hindert denn Menschen daran, philanthropisch aktiv zu werden?
Also einmal glaube ich, es gibt ganz viele andere Antworten noch auf die Frage, warum. Persönliche Erfahrung, Krankheit in der Familie, Auslandsreisen, Vorbilder in der Familie, Tradition, Nächstenliebe, religiöse Motive. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, um sich zu engagieren. Was die Menschen daran hindert, ist zum einen dieser unübersichtliche Markt. Also die vielen Projekte, die es gibt, aber auch die Frage, was ist denn eigentlich mein Thema? Für welches Thema brennt denn mein Herz? Und das kann ich nur rausbekommen, indem ich Dinge ausprobiere. Und vielleicht auch die Frage, will ich das allein tun oder mit anderen Familien zusammen? Auch das spielt ja eine Rolle, wenn man sich selber engagieren will. Die Bürokratie, zum Beispiel eine Stiftung, ich hatte es eben schon gesagt, mit den bürokratischen Auflagen, aber auch die Kosten, die bei Stiftungsgründung entstehen, schrecken einige ab. Dann geht es mittlerweile auch um die Frage, schadet das vielleicht sogar meinem Ruf, wenn ich spende? Weil es gibt auch immer wieder die Diskussion, wir haben das in Hamburg gerade, ein sehr großzügiger Hamburger Unternehmer möchte das Opernhaus für Hamburg spenden und stellt dafür 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Und jetzt muss man nicht glauben, dass Hamburg Hurra schreit und alle Menschen begeistert sind über dieses Mäzenatentum, sondern es gibt ganz, ganz viele kritische Stimmen bis hin zur Ablehnung. Das heißt, viele der Familien sagen, wenn wir uns engagieren.
Aber darf ich Sie da kurz unterbrechen? Können Sie das erläutern? Jetzt gibt es einen Menschen, der möchte etwas für das Kulturgut der Stadt Hamburg tun und möchte so eine großzügige Spende entrichten. Und inwiefern oder inwieweit gibt es denn da, was sind die Hintergründe für die Kritik dieser Spende?
Na, so richtig durchschaut habe ich die Kritik noch nicht. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, dass die Diskussion häufig die ist, dass vermögende Menschen, wenn die so sichtbar mit ihrem Vermögen in der Stadt präsent sind, dass die einen das Gefühl haben, es ist nicht in Ordnung, dass jemand so viel Geld hat. Das ist die eine Debatte. Die andere Debatte ist, die wir auch in Hamburg häufig hören, naja, das Geld wird doch viel besser in Kindergärten und in Schulen investiert als in einem Opernhaus. Die gleiche Debatte hatten wir vor Jahren bei der Elbphilharmonie. Die Dritten sagen vielleicht, naja, diese Familie, dieses Ehepaar will sich einfach nur einen guten Ruf kaufen. Also es gibt sehr vielfältige Vorbehalte gegenüber philanthropischen Engagement. Und das ist sehr schade, weil nämlich die Unternehmer, die sich engagieren, das ja tun aus einer inneren Überzeugung heraus, weil sie die Gesellschaft stärken wollen, ohne dafür einen Eigennutz zu haben. Und da dreht sich gerade die Diskussion manchmal in dieser Öffentlichkeit, die wir haben, tatsächlich eher um die Frage Steuergerechtigkeit statt philanthropische Verantwortung.
Ist es denn so, dass viele Menschen, die etwas Gutes tun wollen, dies dann anonym machen?
Ja.
Und da kommen Sie dann auch wieder ins Spiel, dass nicht zwingend immer genau bekannt wird, wo genau her das Geld stammt.
Richtig.
Also nicht, woher das Geld stammt, sondern wer der Spender ist.
Ja, also wir haben bei uns in der Beratung den Eindruck, dass die meisten der Familien, die spenden, auch gar nicht damit an die Öffentlichkeit gehen wollen, weil es für sie selbstverständlich ist, das zu tun, weil sie es gerade in der dritten, vierten Generation auch schon praktisch umgesetzt haben. Und dann helfen wir tatsächlich, dass die Familien nicht sichtbar werden, sondern das im Hintergrund tun können, damit eben dann auch dieser gesellschaftliche Fokus nicht auf diese Familie gelegt und gesetzt wird.
Aber es gibt ja das Sprichwort, tue Gutes und rede darüber. Ich meine, wenn das bekannter werden würde, wie viel tatsächlich auch gespendet wird, beziehungsweise wie viel Gutes getan wird von verschiedenen Familien, würde vielleicht ja auch noch andere animieren, sich dem
Absolut.
gleich zu tun.
Absolut. Wir haben das Glück, dass wir einen Beirat haben bei Sinngebern, der aus verschiedenen deutschsprachigen Familien besteht. Und dieser Beirat hat sich dazu bekannt, sich philanthropisch öffentlich zu äußern. Tatsächlich aus dem Bild heraus, wir müssen viel mehr als Vorbild nach draußen gehen und müssen andere erfolgreiche Menschen motivieren, auch sich zu engagieren. Denn gerade in unserer Gesellschaft brauchen wir einen stärkeren Zusammenhalt. Und den Fokus darauf zu legen, welche Rolle diese Familien spielen und spielen können, um gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherzustellen. Insbesondere dann, wenn natürlich in vielen Bereichen auch Mittel gekürzt werden. Also diese Bedeutung der Philanthropie in diesem Land wieder zu dem zu machen, aus dem es ursprünglich gekommen ist, nämlich eine Grundfeste unserer demokratischen Ordnung.
Sind Sie der Meinung, dass diese Art der Unterstützung mehr Unterstützung durch die Politik benötigen würde?
Ich glaube, es würde sicherlich helfen, wenn wir in der öffentlichen Diskussion uns noch mal mehr auf die Grundwerte unserer Verfassung fokussieren. Also wir haben den Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben Artikel 14, da geht es um Eigentum verpflichtet. Und wir haben Artikel 20, in dem der Staat sich sozial engagiert. Ich glaube, dass gerade diese Grundfeste eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Es gibt ja einen Grund, warum gemeinnütziges Engagement steuerbefreit ist, weil gerade auch eine Demokratie davon lebt, dass sich viele Menschen an den Projekten beteiligen. Und ich glaube, dass das die Diskussion ist, die wir führen müssen.
Und Sie arbeiten, haben Sie gerade ja gesagt, auch mit den Familien zusammen, dann mit verschiedenen auch Empfängern der Spenden. Sie werden wahrscheinlich auch viele Anfragen haben und es gibt viele Projekte, die Sie kennen, die Sie prüfen, zu denen dann die
Ja.
Gelder fließen. Und aber Sie werden ja wahrscheinlich auch mit Banken zusammenarbeiten diesbezüglich. Welche Rolle spielt denn da so eine Bank, beziehungsweise welche Anforderungen haben Sie denn an eine Bank?
Na, die Banken spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Sie und Ihre Kollegen natürlich diejenigen sind, die bei diesen Familien ganz dicht dran sind, gerade wenn es um die Frage geht, wie können wir mit unserem Geld sinnvoll arbeiten? Und diese Frage, wie können wir mit unserem Geld sinnvoll arbeiten und Geld verdienen, ist ja die Grundvoraussetzung, sich philanthropisch zu engagieren. Das heißt, nur wenn auch die Vermögensverwaltung erfolgreich ist, kann auch Philanthropie gelingen. Das ist das eine. Ich glaube, dass wir eine sehr enge Überschneidung haben, denn es geht um Geld. Bei Banken geht es um Rendite, bei uns geht es eher um Emotionen oder um philanthropisches oder Impact. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Und in der Zusammenarbeit erleben wir natürlich immer Häuser, denen ist der eigene Umsatz wichtiger als das Interesse der Mandanten. Das sind jetzt nicht unbedingt die, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, sondern wir arbeiten in aller Regel mit Bankern zusammen, die im Interesse ihrer Mandanten agieren, denn das ist ja auch unser Anliegen, denn wir managen ja gar kein Vermögen, sondern wir sorgen ja nur dafür, dass diese Familien ihre eigenen philanthropischen Strategien entwickeln und entdecken. Vielleicht ist unsere Aufgabe, das so ein bisschen freizuräumen und dann die richtigen Projekte und die richtigen Projektpartner zu finden. Und die Vermögensverwaltung, die bleibt weiterhin bei den Kollegen in der Bank.
Und wie finden Sie die richtigen Projekte und die richtigen Projektpartner?
In aller Regel finden wir die richtigen Projekte schon aus den Unterstützungsportfolien unserer Mandanten. Tatsächlich ist es so, dass wir in aller Regel auch nur Projekte unterstützen, die aus unserer eigenen Mandantschaft empfohlen wurde. Was wir machen, ist tatsächlich zu prüfen, ob die effektiv sind, ob sie inhaltlich genau das tun, was sie versprochen haben. Und wenn es dann mal ein Projekt gibt, das haben wir beispielsweise in Lateinamerika, wo es ein neues Projekt entwickelt wurde, wo wir neben Wiederaufforstung, Friedens- und Versöhnungsarbeit noch ganz, ganz viele andere Inhalte fördern, dann ist es unsere Aufgabe, ein solches individuelles Projekt zusammenzustellen. Das machen wir dann im Auftrag unserer Mandanten auch.
Und wie groß ist Ihr Team?
Und wir sind ein kleines Team von 11 Mitarbeitenden, die in sehr unterschiedlichen Bereichen agieren. Wir haben natürlich einen Teil unseres Teams, kümmert sich um die Umsetzung. Das heißt, wir haben ja auch die Ausschüttung unserer Familien. Wenn es dann also um größere Beträge geht, braucht es natürlich auch jemand, der das überwacht und kontrolliert, dass auch die Projekte richtig gefördert werden. Das macht ein Teil des Teams, wir haben ein Projektmanagement und wir sind insgesamt in der Beratung dann auch 5, 6 Kolleginnen und Kollegen.
Und die sitzen in Hamburg
In Hamburg, in Leonberg, bei Stuttgart und in Berlin.
und in Berlin.
Ja.
Kommt das mit Ihrer Tätigkeit aus Berlin? Hängt das damit zusammen, oder?
Naja, es hat ein bisschen was damit zu tun. Also Berlin, weil gerade die jungen Kollegen lieben Berlin. Und es war dann einfacher, in Berlin ein Büro anzumieten, als die Menschen nach Hamburg zu locken. Das war das eine. Und Leonberg einfach deshalb, weil unser Stifter auch in der Nähe von Leonberg sein eigenes soziales Unternehmen führt. Da haben wir im Wesentlichen den Teil der Verwaltung und in Hamburg ist das Beraterteam.
Hamburg ist ja auch bekannt für, sage ich jetzt mal, für viele Unternehmer,
Ja,
Unternehmerfamilien
richtig.
und auch für viele und große Stiftungen.
Ja, genau. Und in der Geschichte der Hansestadt ist natürlich Philanthropie schon seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil und das merkt man natürlich auch in diesem Zusammenhang bei unserer Arbeit.
Was würden Sie sagen, ich sage jetzt mal nach Hamburg, als Hanseat werden Sie ja wahrscheinlich sagen, dass da die Nummer eins, dass Hamburg diesbezüglich die Nummer eins ist. Welche Stadt kommt dann, welche Region ist am stärksten philanthropisch geprägt, beziehungsweise setzt da einen Fokus drauf?
Also Berlin ist es nicht. Das liegt daran, dass einfach die Stadtgesellschaft in Berlin sich, glaube ich, auch erst in den letzten 20 Jahren so richtig findet. Tatsächlich ist ein sehr großer Bereich um München herum, gerade auch Starnberg und Umgebung. Dann haben wir natürlich hier Frankfurt, und das Umland. Dann kommt Düsseldorf und Köln. Das wären so für mich die vier größten Regionen, in denen Menschen sind, die sich philanthropisch engagieren. Spannenderweise immer so eine Mischung aus Industrieansiedlungen, aber auch Finanzdienstleistungen. Es braucht häufig beides.
Wenn wir zu diesem Thema jetzt zum Abschluss kommen, Hoffnungsträger, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten zu dem ganzen Thema, was würden Sie sich wünschen?
Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass das Thema philanthropisches Engagement von erfolgreichen Menschen, von Vermögenden, dass das in der Gesellschaft tatsächlich die Anerkennung hat, die dieses Engagement verdient. Denn ohne philanthropischen Engagement wäre ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft gar nicht möglich. Das sehen wir im Alltag gar nicht. Ich habe vorhin die Tafeln genannt. Es gibt andere Organisationen, wenn die keine Spenden hätten und keine Unterstützer, dann würde vieles nicht umgesetzt werden können. Und diese Akzeptanz, dass die Gesellschaft zusammenhält, indem Vermögende genauso ihren Teil dazu beitragen wie auch Taxifahrer und Busfahrer mit ihrer Spende, dass es eine Gemeinschaft ist. Dieses Verständnis wünsche ich mir.
Noch eine kleine Anmerkung. Das Ehrenamt spielt ja auch in Deutschland eine ganz große Rolle und auch gerade in diesen Organisationen. Nicht nur im sportlichen Bereich, da ist es ja auch sehr, sehr ausgeprägt. Aber wie ist es da?
Ja, das Ehrenamt, glaube ich, ist immer eine wichtige Stütze der Zivilgesellschaft gewesen. Und ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht unterschätzen, wie wichtig ehrenamtliche Mitarbeit ist. Und auch das ist ja etwas, was Philanthropinnen und Philanthropen tun, dass sie auch selber in ihrer Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, auch wirklich die Ärmel hochkrempeln und ihr Know-how mit einbringen oder manchmal auch nur die Muskelkraft, indem sie eben Essen ausgeben. Einfach da sind. Ich glaube, das stärkt das Ehrenamt, dass wir außerhalb unseres Alltags mit Menschen und Sorgen in Verbindung kommen, die wir sonst so nicht kennen. Das heißt, dass wir einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft bekommen, statt das Übliche, was wir so in den Konferenzräumen so erleben, sondern wirklich die Menschen da draußen in ihren Nöten wahrzunehmen, das ist das, was Ehrenamt so wertvoll macht.
Vielen Dank, Herr Schiemens. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich würde gerne, wie vorab mit Ihnen besprochen, Ihnen noch 5 Fragen zu Ihnen persönlich stellen. Bitte nur kurz und knapp antworten. Eventuell kommt von mir noch die eine oder andere Zwischenfrage. Ich fange mal an. Fernreise oder Städtetrip?
Städtetrip.
Warum?
Weil ich fühle mich, wenn weniger als 1 Million Menschen um mich herum sind, einfach einsam. Ich brauch viele Menschen um mich herum. Ich brauche das Aktive und die Vielfalt zwischen Museum, zwischen Theater oder einfach mit der Familie im Café zu sitzen und Menschen zu beobachten. Und ich hab 4 Kinder. Was meinen Sie, was Fernreisen kosten?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe 3 Kinder, ich weiß, wovon Sie reden. Aber man kann ja wunderbar auch in größeren Städten in der Ferne mit der Familie im Café sitzen.
Das
Aber
stimmt.
Man muss erst mal hinkommen.
Das stimmt.
Natürlich. Ja, 23. Februar. Wahllokal oder Briefwahl?
Wahllokal.
Warum?
Weil ich glaube, dass dieses Hingehen, sich auch dafür anzuziehen, das Haus zu verlassen, Nachbarn auf dem Weg zu treffen, dass das nochmal was ganz anderes ist, als wenn ich zu Hause sitze am Küchentisch und meine Kreuze mache. Ich glaube, dieses Sichtbarmachen, dass ich wählen gehe, dass meine Kinder mitgehen, dass sie sehen, dass Wählen was Selbstverständliches ist, das spricht für mich für das Wahllokal. Auch wenn es schade ist, dass bei uns in Hamburg die Stimmurnen Mülltonnen sind. Da wünschte ich mir was Schöneres.
Ja, ist tatsächlich sehr oft so.
Ja.
Ich gehe auch immer ins Wahllokal.
Und warum?
Ja, das hat damit tatsächlich zu tun, dass ich damals mit 18 bei der ersten Wahl Wahlhelfer war. Und ich habe das das immer gern gemacht. Und die ersten 2, 3 Wahlen bei uns in Frankfurt, ob es Kommunalwahlen, Landtagswahlen oder Bundestagswahlen, war ich Wahlhelfer. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und allein aus dem Grund gehe ich immer ins Wahllokal.
Immer.
Buch oder Podcast?
Buch.
Welches? Welches war Ihr letztes Buch?
Das letzte Buch war Der Marquisenmann. Tatsächlich. Jetzt fragen Sie mich nicht nach dem Autor, das weiß ich nämlich nicht mehr. Es war ein Buch, das eine eigene Spotify-Musikliste hatte, weil es Musik aus der DDR und aus der BRD, wie es früher hieß, also aus dem alten Deutschland, aus den Zeiten der Wende zusammengefasst hat. Und es geht um ein junges Mädchen, das ihren Vater, zu dem es keinen Kontakt hat, in den Sommerferien besucht und dieser Mensch, wie der Titel schon sagt, Markisen verkauft.
Haben Sie einen Lieblingsautor?
Ja, Erich Kästner.
Erich
Ja.
Kästner.
Insbesondere Fabian,
Fabian.
das Buch eines Moralisten.
Oh je, jetzt, also ich kenne es nicht. Ja.
Ja, es ist sehr zu empfehlen, besonders der Schlusssatz in dem Buch, weil Fabian ertrinkt am Ende des Buches und Erich Kästner schreibt, und er war Nichtschwimmer. Es geht letztendlich in dem Roman tatsächlich in den 30er Jahren um das Leben eines Journalisten, eines Reporters, der sich in den Wirren der Vorkriegszeiten versucht, zurechtzufinden. Und Erich Kästner hat so eine sehr saloppe Art, ja, mit Sprache umzugehen und eine sehr leichte Art, ohne dabei leicht zu sein, tatsächlich. Und diese Art, wie er schreibt, finde ich sehr faszinierend, wie ich viele Bücher aus dieser Zeit, aus den 20ern und 30er Jahren sehr faszinierend finde.
Wie ich an Ihren Manschettenknöpfen erkennen kann, sind Sie sportbegeistert? Oder Ihr Herz schlägt für einen
Ja.
Sportverein aus Hamburg?
Ja, es gibt nur einen.
Also man sagt, es gibt zwei
Habe ich auch
größere,
gehört,
man sagt, es gibt zwei,
tatsächlich, ja.
aber für den einen oder anderen gibt es da nur einen. Aber ich will da jetzt gar nicht näher drauf
Schade, ich
eingehen.
hätte jetzt gerne über Pauli gesprochen.
Können wir gerne machen. Dann machen wir es so. Die Frage war, sollte eigentlich sein, Sportevents lieber im Stadion oder lieber im TV? St.
Nee.
Pauli lieber am Millerntor oder lieber zu Hause im TV?
Lieber Millerntor.
Gehen Sie oft?
Nicht wirklich.
Weil?
Nein, weil es unheimlich schwer ist, an Karten zu kommen. Gerade am letzten Wochenende hatte mein Sohn zwei Karten Stehplatz auf der richtigen Seite. Da konnte ich mich nicht durchsetzen, da hat er dann einen Freund mitgenommen. Es ist tatsächlich so, also ich kenne mich überhaupt nicht in Fußball aus und ich wohne in Eimsbüttel und Eimsbüttel ist an der Schanze und Schanze ist Pauli. Das heißt, es gibt für mich gar keine andere Möglichkeit, als St. Pauli zu sein. Und dieser Verein ist ja so wahnsinnig bodenständig. Man konnte ja mittlerweile auch Anteile vom Stadion kaufen, sodass dann auch tatsächlich meiner Familie ein Stadionsanteil gehört. Und diese Stimmung, wenn wir zu Fuß ins Stadion gehen, wenn wir dann zu Fuß wieder nach Hause gehen, diese Stimmung vor und nach dem Spiel ist anders als im Fernsehen. Und wenn man dann im Stadion ist und die Fangesänge hört, dann ist das großartig.
Ah, schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wir sind schon fast fertig. Nutella mit oder ohne Butter?
Also mir erschließt sich das Konzept ohne Butter nicht, um ehrlich zu sein. Also ich finde, also wenn man schon Nutella nimmt, dann sollte man auch Butter drunter machen.
Da sind wir beide absolut einer
Ja.
Meinung. Herr Schmintz, ich möchte mich ganz recht herzlich für das Gespräch bedanken und ich wünsche Ihnen, dass Ihre Hoffnung in Erfüllung geht.
Danke. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen.